Hallo, hier ist Jonna von Jung und Flexibel. Freut mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. In der heutigen Folge geht es um das Thema Veganismus. Und Spoiler ganz zu Anfang, ich selbst bin keine Veganerin, auch wenn ich mich zum Großteil pflanzlich ernähre und merke, dass es mir sehr, sehr gut tut. Ich finde aber die Diskussionskultur, die um das Thema Veganismus entsteht, extrem spannend, da sie aus meiner Sicht sehr viel über unsere Gesellschaft bzw. über uns Menschen aussagt. Mir ist nämlich aufgefallen, dass in dieser Hinsicht eine ziemlich starke Doppelmoral vorherrscht, der ich selbst auch unterlegen bin. Vor allem, wenn ich doch mal Lust auf Fleisch oder Käse habe, merke ich immer, wie ich mich dabei selbst belüge, um darüber hinwegzutäuschen, dass es eigentlich keine Ausrede dafür gibt, Leid zu verursachen. Bevor ich jetzt aber tiefer in das Thema Veganismus einsteige, jetzt schon der Hinweis, dass ich in dieser Folge relativ viele weitere Podcasts und Instagram-Accounts und Artikel empfehle. Unbezahlte Werbung an dieser Stelle. Jetzt aber genug der Einführungsworte. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Der Grund, weshalb ich mich etwas stärker mit der Diskussionskultur rund um das Thema Veganismus beschäftigt habe, war der Fall im letzten Jahr, so 2019, als ein mangelernährtes Kind in Australien ins Krankenhaus musste, weil die Eltern es vegan ernährten. So wurde es zumindest, ohne es zu hinterfragen, von allen gängigen Medien per Copy-Paste der Pressemeldung Australiens nacherzählt. Was also hängen blieb? Veganismus ist böse, vor allem für Kleinkinder. Wenn man aber mal ganz genau auf den Fall schaut, dann ist es tatsächlich so, dass die Mangelernährung nichts mit dem Veganismus per se zu tun hatte. Das Kind war schlicht und einfach mangelernährt, da es nur mit Kartoffeln, Haferflocken und Nudeln gefüttert wurde. Da hätte mit Verlaub auch ein Stück Fleisch nichts mehr helfen können. Wie kann man also eine gesunde Ernährung gewährleisten? Zu einer ausgewogenen Ernährung gehören Kohlenhydrate, Eiweiße, Fette, Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und Ballaststoffe. Diese findet man zum Beispiel in Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten, Ölen, Obst und Gemüse, Nüssen, aber auch Kräutern. Heißt also, je variabler man ist, desto eher ist gegeben, dass man alle Nährstoffe, die der Körper braucht, um rundum gut zu funktionieren, abdecken kann. Heißt also auch, selbst wenn wir den Rest unseres Lebens, zum Beispiel täglich, jeden einzelnen Tag nur noch eine Möhre oder auch nur ein Stück Fleisch essen würden, dann wären wir nach einer Weile auch mangelernährt. Ich möchte das Fehlverhalten der Eltern in keinem Fall relativieren. Das war definitiv Kindesmisshandlung und die Eltern sind ihrer Fürsorgepflicht ganz und gar nicht nachgekommen. Was aber vergessen wird, auch die fehlerhafte Ernährung von Kindern mit zum Beispiel zu viel Industriezucker oder zu vielen tierischen Fetten kann auch ungesund sein. Hat man Eltern von Kindern mit durch ungesunde Ernährung ausgelöstes Übergewicht oder gar Diabetes schon mal an den Pranger gestellt? Mir zumindest ist das noch nicht aufgefallen. Und genau das ist es, was mich daran so gestört hat, dass in den Medien immer sofort die Geschichte von bösen, unverantwortlichen Veganern erzählt wird, und das ist meine These, gesellschaftlich gesprochen davon abzulenken, dass, wenn man es ganz genau nimmt, wir als Allesesserinnen eigentlich diejenigen sind, die was falsch machen. In der Psychologie spricht man dabei von Projektionen. Denn Tatsache ist, bis auf B12 lassen sich alle Nährstoffe pflanzlich ersetzen. Und beispielsweise in der Schwangerschaft ist es in jedem Fall wichtig, auf ausreichend Folsäure zu achten. Selbstverständlich sollte man, falls man sich dafür entscheidet, sich selbst oder sein Kind vegan zu ernähren, eine Ärztin oder einen Arzt aufsuchen, sich ausführlich beraten lassen und regelmäßig seine Blutwerte checken. Und da sollte man auch wirklich gar keine Kompromisse eingehen, um wirklich keine irreparablen Nervenschäden von B12-Mangel davonzutragen. Das sollte man aber auch bei konventioneller Ernährung tun, um beispielsweise einen Mangel an Vitamin D aufzudecken und dadurch durch Ernährungsumstellung oder auch mit Zusatzpräparaten nochmal gegenzuwirken. Und ironischerweise haben gerade vegan oder vegetarisch erziehende Eltern meistens ganz gute Blutwerte bei sich und ihren Kindern. Einfach weil das soziale Umfeld, in Klischees gesprochen, grundsätzlich eher gesundheitsbewusst und dadurch auch gut informiert ist. Hier kann ich das Interview mit der Köchin Laurin Wildbolz sehr empfehlen, die sich auf vegane Ernährung in der Schwangerschaft, Stillzeit und für das Kleinkindalter spezialisiert hat. Für das Buch hat sie mit verschiedenen Ärztinnen und Ärzten zusammengearbeitet und Kochrezepte auf dieser Basis entwickelt. Von ihr kommt auch die Anekdote, dass sie eine Freundin mal gefragt hat, was sie ihrem Kind denn damit antue, es vegan zu ernähren, woraufhin sie entgegnete, darf ich dich fragen, was du deinem Kind mit Fleischkost antust? Also ganz krass gesagt, es zu zwingen, Nahrung aufzunehmen, die Gewalt und Tod verursacht hat. Und dann hat sie sich dafür entschieden, lieber doch eine B12-Spritze und ein paar Tränen ihres Kindes in Kauf zu nehmen, statt dieses unermessliche Tierleid. Merkt also ein unfassbar sensibles, emotionalisierendes Thema. Wer sich dafür interessiert, ich habe euch in den Shownotes zwei verschiedene Artikel verlinkt, die sich jeweils pro und contra damit auseinandersetzen, mit dem Fall der Australier. Der Spiegelartikel setzt sich zu Recht kritisch mit dem australischen Paar auseinander und hat zumindest keine reine Copy-Paste-Meldung verfasst. Korrigiert wird diese Argumentationslinie von der Initiative vegan.oi. Hier darf sich also jeder selbst sein eigenes Bild machen. Auch wenn ich selbst noch nicht weiß, ob ich meine Kinder auch mal vegan ernähren möchte, das werde ich dann natürlich mit meinem Partner besprechen, mir ist es nichtsdestotrotz wichtig aufzuzeigen, dass es schädlichere Formen der Ernährung gibt als Veganismus. Grundsätzlich glaube ich nämlich auch, dass auch Kinder intuitiv spüren, was ihnen gut tut. Und ich weiß zum Beispiel nicht, was quasi eine Art Urbedürfnis oder auch anerzogen ist, wenn ein Kind Lust auf Fleisch bekommt. Denn wenn man Kindern klar macht, dass es sich um Lebewesen handelt, die auf ihren Tellern landen, kommt bei ihnen meistens doch eine Form von Schock oder auch ein moralischer Kompass auf, der ihnen zeigt, dass es irgendwie nicht richtig ist. Und sagt man nicht, dass die Kinder unsere besten Lehrer sind? Kleine Randnotiz, natürlich gibt es nichts Schlimmeres als Menschen wie mich, die noch keine Kinder haben, die anderen Eltern Ratschläge geben. Da können wir ja nochmal sprechen, wenn ich selbst Kinder habe und von meinem hohen Ross auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werde. Deshalb an dieser Stelle ganz wichtig gesagt, liebe Eltern, ich ziehe meinen Hut vor euch und für mich seid ihr sowas von Superhelden. Ihr wisst am allerbesten, was für euer Kind am besten ist. Wer sich dennoch mit Veganismus und Kindererziehung beschäftigen möchte, dem kann ich die Instagram-Accounts von Earthy Andy und Rudy Jude sehr empfehlen. Lasst uns also weitergehen. Was gibt es noch für Argumente, die wir aufzählen, um den Konsum von tierischen Produkten zu rechtfertigen? Was ich am krassesten finde, ist, dass Menschen, die sich als tierlieb bezeichnen, gleichzeitig weiterhin Fleisch essen. Denn auch wenn der Fleischkonsum der Deutschen über die letzten Jahre auf etwa 60 Kilo pro Jahr und Kopf zurückgegangen ist, haben wir eine Hundesteuer für das liebgewonnene Haustier. Der Hund des Menschen bester Freund. Das passt für mich nicht so richtig zusammen. Gerade die unterschiedliche Bewertung, welches Tier auf den Teller darf und welches nicht, finde ich, um ehrlich zu sein, pervers. In China sind Katzen und Hunde eine Mahlzeit. Könnte man sich in Deutschland vorstellen, seine Hauskatze zu kochen? Wohingegen die Hindus, zum Beispiel in Indien, niemals eine Kuh essen würden, wir uns das aber als Rinderpatty für den Hamburger gönnen. Und in muslimischen Kulturen ist Schweinefleisch als schmutzig und unrein gesehen, während das Deutsche liebstes Kantinenessen Currywurst mit Pommes ist. Versteht mich nicht falsch, ich liebe Currywurst und genau das ist das Problem. Nur weil wir etwas gut finden oder etwas schon immer so gemacht haben, heißt es noch nicht, dass es zwangsläufig gut sein muss. Ich frage mich so oft, wie man in 50 oder 100 Jahren auf unsere Zeit zurückblicken wird. Wird man da sagen, was, ihr habt Fleisch gegessen und die Tiere gezüchtet, um sie zu besten und zu töten? Und männliche Küken wurden geschreddert, weil sie nicht gebraucht wurden? Diese Gedanken kommen mir wirklich oft, denn früher war es auch normal, Juden als Feinde zu betrachten oder einen Sklaven bei sich zu Hause zu halten. Ein Freund von mir hat mal eine ziemlich krasse Parallele gezogen. Er sagte, Pädophile finden Kinderpornografie ja auch geil. Heißt aber nicht, dass es gut ist. Ich finde den Vergleich ziemlich krass. Aber er bleibt hängen und leider hat er damit einen Punkt. Schon allein die Tatsache, dass man eklig findet, was ich hier gerade sage, oder man es unangenehm findet, dem zu lauschen, zeigt, dass mit dieser ganzen Thematik und unserer ganzen Argumentation irgendetwas nicht stimmt. Wir haben vergessen, dass es lebendige Wesen sind, die wir züchten, ausbeuten und töten. Ich glaube nicht, dass die Evolution Lebewesen hervorgebracht hat, um sie in einem Mastbetrieb zur Welt zu bringen und bei künstlichem Licht bis zu ihrem Lebensende zu begleiten. In diesem Kontext wird oft argumentiert, aber wir sind doch wie Tiere und diese töten sich doch auch. Fressen und gefressen werden. Das stimmt. Aber zumindest findet dort ein 1-zu-1-Kampf statt und keine geplante Tötungsmaschinerie. Und wenn wir doch sind wie Tiere, warum vergessen wir dann, dass eben auch Tiere Gefühle haben? Wenn man Tiere in der freien Wildbahn beobachtet, merkt man sehr schnell, dass sie auch Gefühle haben. Sie freuen sich, sie sind traurig, sie genießen es draußen zu spielen und ihre Kinder zu liebkosen. Alles Eigenschaften, die man auch uns Menschen zuschreibt. Wie würdet ihr euch fühlen, wenn man euer Kind direkt nach der Geburt wegnimmt, um es zu töten und wenn ihr ausgemolken würdet, eure Brüste bis zu 20 Mal vergrößert würden, als für euch gut wäre und ihr dann nach einer kurzen Lebenszeit getötet würdet, einfach weil ihr keine Milch mehr geben könnt? Ist das nicht etwas, was wir nicht einmal unserem größten Feind wünschen würden? In London gab es 2011 einen riesigen Aufschrei, als in einem Café Muttermilch-Eis verkauft wurde. Dabei ist Kuhmilch nichts anderes. Muttermilch eines anderen Lebewesens. Manchmal denke ich auch, dass Käse vielleicht sogar noch schlimmer ist als Fleisch und merke, dass ich persönlich Kuhmilch gar nicht mehr pur trinken kann. Und ist euch zum Beispiel schon aufgefallen, dass man immer von, in Anführungszeichen, normaler Milch spricht, wenn man Kuhmilch meint? Wer hat eigentlich bestimmt, dass das normal sein soll? Hier auch ein Podcast bzw. Instagram-Account-Empfehlung des Tierrechtsaktivisten James Espay. Ich kann seinen Kanal wirklich sehr, sehr empfehlen und ich weiß nicht, wie der Typ das macht, denn ich bin auch immer wieder noch diejenige, die versucht, meinen Konsum zu entschuldigen, zu relativieren, aber er ist dermaßen gut informiert und schafft es wirklich, jegliche Bedenken und Argumente gegen Veganismus zunichte zu machen. Es gibt auch ein Interview mit ihm im Your Girl Podcast von Rachel Bratham, was mich auch sehr, sehr bewegt hat und sehr, sehr tief geht, gerade auf emotionaler Ebene, lohnt sich wirklich. Findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Und auch bei dem Thema Geschmack frage ich mich manchmal, ob wir da nicht einem Missverständnis unterliegen. Sind es nicht die Gewürze, die dem Fleisch Geschmack verleihen? Das ist ja auch bei Tofu nicht anders. Und wieso hält sich das Gerücht hartnäckig, dass vegane Ernährung nicht lecker oder mit Verzicht verbunden sein muss? Ohnehin finde ich es seltsam, dass gesund immer mit langweilig konnotiert ist. Dabei sollte doch das, was die Natur uns an buntem Obst und Gemüse bietet, schon sowas von anmachen. Aber auch das ist das Problem, dass wir durch Industriezucker bzw. durch die Food-Industrie verlernt haben, wie gut und intensiv Obst und Gemüse eigentlich schmecken kann und was man daraus durchaus Leckeres und vor allem auch Sättigendes zaubern kann. Hier empfehle ich den Blog Deliciously Ella sehr. Und bei all den Gerichten vergisst man, dass man überhaupt tierische Produkte braucht. Ich liebe es. Und auch das Gerücht oder die Vermutung, dass Spitzensportler doch tierisches Eiweiß brauchen, um wirklich vollends leistungsfähig zu sein, das wird mittlerweile relativiert. Denn Eiweiß kann man zum Beispiel auch aus Hülsenfrüchten wie Linsen, Bohnen oder Kichererbsen beziehen. Hier verlinke ich euch auch die Doku The Game Changers. Gleichzeitig habe ich aber auch einen Artikel von Focus.de mit reingepackt, der sich sehr kritisch mit den Thesen dieses Films auseinandersetzt. Ihr könnt euch da ja eure eigene Meinung bilden. Und eines der letzten Punkte, die mich persönlich ja schon auch beschäftigen, ist, ich möchte mir eigentlich nichts vorschreiben lassen und auch auf nichts verzichten. Und ja, ich tue mich wirklich sehr, sehr schwer mit Vorschriften und hasse nichts mehr, wenn ich mich eingeengt fühle oder mir jemand sagt, was ich zu tun habe. Gerade auch, wenn ich denke, dass es absoluter Quatsch ist. Aber Tatsache ist, dass sich vermeintlicher Verzicht eher wie ein Gewinn anfühlt, wenn man sich ehrlich mit all diesen Fragen auseinandergesetzt hat. Und was ich letztlich auch noch sagen möchte, ist, jeder darf und muss auch selbst entscheiden, wie er sich ernähren möchte. Und Ernährung ist mittlerweile sowieso ein Kampfbegriff geworden. Und mir ist schon klar, dass man die gesamte Milchviehwirtschaft nicht komplett einstellen kann, zumal hier sehr viele Arbeitsplätze dranhängen. Und was ich auch sehr gut verstehe, ist, dass Essen vor allem natürlich auch eine sehr starke kulturelle und emotionale Konnotation innehat. Wer möchte schon auf französischen Käse oder den Hackbraten der Oma verzichten? Mir war es dennoch wichtig, die Mythen, die um dieses Thema Veganismus herrschen, etwas aufzulösen und auch ins Bewusstsein zu rufen, dass das Essen sehr wohl ein Politikum ist und wir mit jedem Bissen, den wir tätigen, eine Entscheidung nicht nur für unsere Gesundheit, sondern auch für die Welt und die Werte, in denen und mit denen wir leben möchten, fällen. Auch hier eine weitere Podcast-Empfehlung. Ich hatte euch den Podcast von Marilena Behrens ja in der letzten Folge um das Thema Dharma bereits empfohlen. Und hier hat sie ein Interview mit dem Slowfood-Vorstand Dr. Ursula Hudson geführt, die Auswirkungen unserer Ernährung sehr, sehr differenziert beleuchtet. Ich selbst weiß auch nicht, wie lange ich mich noch selbst belüge. Und ich weiß auch nicht, was ich das nächste Mal bestellen werde, wenn ich mich mit einer Freundin zum Essen verabrede. Es bleibt spannend, würde ich mal sagen. Daher wünsche ich euch und mir jetzt einen guten Appetit. Ich hoffe sehr, dass euch diese Folge, die vielleicht etwas emotional geraten ist, gefallen hat. Wenn dem so ist, dann teilt sie sehr gerne mit euren Freunden oder Bekannten und abonniert den Podcast beim Anbieter eures Vertrauens. Und wenn ihr voll ins die Muße habt, dann schreibt mir doch gerne auch eine positive Bewertung. Darüber würde ich mich wirklich sehr freuen. Jetzt aber bleibt gesund, kommt gut durch diese verrückte Zeit. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen.